Ja, bevor wir anfangen, möchte ich noch mal kurz beten. Noch mal kurz stille werden vor dem Angesicht Gottes. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du uns allen hilfst, mir hilfst zu predigen, dein Wort. Und dass du uns aber auch als Hörer des Wortes Gottes segnest, dass wir das Wort Gottes in unserem Herzen zulassen. Und dass wir nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sind. Ich bitte dich um deinen Segen. Herr, habt du vielen herzlichen Dank für alles. Amen. Das Thema, also ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist. Wir haben ja, vorher haben wir den Römerbrief gehabt. Jetzt haben wir nicht den Römerbrief, sondern wir haben freie Themenauswahl. Das heißt, wir haben eine Liste von Themen, von Charaktereigenschaften Gottes. Und ich habe mir als erstes die Charaktereigenschaft Gottes, Gott der Zornige herausgesucht. Das habe ich mir herausgesucht, da habe ich aber gedacht, so, das kann man so alleine nicht stehen lassen, aber man muss auch das Gegenüber, Gott der Barmherzige. Das heißt also, heute Morgen gibt es ein Doppelthema. Wie weit wir da durchkommen, weiß ich nicht. Simon hat sich beeilt, schnell fertig zu werden, da habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Predigen. Ja, damit das passt, ne, mit der Backofenuhr, dass dann um Punkt 13 Uhr das Essen fertig ist oder so. Okay, also das Thema ist der Zorn, Gott, der Gott des Zornes. Erstmal also das erste Thema, und damit fangen wir an. Es gibt hier auch für die verschiedenen Themen Verslisten, die vorgeschlagen sind. Ich weiche von diesen Verslisten ab, weil die Verslisten sind sehr kurz gehalten und das ist mir zu wenig, sondern ich habe ein bisschen mehr rausgesucht. Also heute Morgen waren es noch 17 Seiten, nur Bibelverslisten. Wenn ich das alles predigen würde, wären wir heute Abend nicht fertig. Ich habe es dann nochmal zusammengekürzt auf 7 Seiten und dann wieder was hinzugefügt. Jetzt sind es 11 Seiten. Mal schauen. Wenn ich merke, ihr schlaft ein, dann höre ich spätestens auf. Okay? Gut. So, das Erste, was wir lesen, ist im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Wer aufschlagen möchte, das erste Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 1. Da finden wir den Text, als sich aber die Menschen zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von allen diejenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, dass auch er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Die Riesen waren auf Erden an jenen Tagen, und zwar darauf hin, dass die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von alters her berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse, alle Zeit, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wenn wir diesen Text lesen, ja, wir wissen alle, das ist die Vorbereitung auf die Sintflut. Und Gott sagt auch, wie lange noch? 120 Jahre. Wobei 120 Jahre eine doppelte Bedeutung hat. Die erste Bedeutung ist, es sollen noch 120 Jahre vergehen bis zur Sintflut. Und die zweite Bedeutung, die man erst dann später erkennt in den Geschlechtsregistern, ist, dass das Alter der Menschen runtergeschraubt wird auf 120 Jahre. Vor der Sintflut wurden die Menschen 800, 900, 700 Jahre alt. Und nach der Sintflut gab es nur noch wenige, die dieses Alter erreichten. Noah war einer, er hat ja die Sintflut überlebt. Abraham ist auch noch älter geworden als 120, aber dann sehen wir, dass das Level immer weiter runtergeht und die Leute werden nur weniger als 120 Jahre alt. Was ist hier passiert? Gott hat Adam und Eva geschaffen als erstes Menschenehepaar. Sie haben sich vermehrt. Und wir sehen auch gleich die erste Sünde. Kain erschlug Abel. Du musst aufpassen. Nicht, dass ich hier Quatsch predige. Das muss schon stimmen mit der Schrift. Da sehen wir schon die erste Bosheit, Gewaltbosheit, wie sie einfach nur aus Neid. Ja. Gott sah das Opfer von Abel an und es war ein Wohlgeruch vor ihm und das von Kain nicht. Und da sehen wir schon die erste schwerwiegende Sünde, dass Kain Abel erschlug, einfach nur aus Neid, aus Missgunst. Wo Gott ihn gewarnt hat. Wenn du ein gerechter Mann bist, das ist gut. Aber siehe, die Sünde lauert vor deiner Herzenstür. Du aber herrsche über die Sünde, sagt Gott zu Kain, bevor er Abel getötet hat. Und was hat Kain gemacht? Er hat ihn dann trotzdem getötet. Er hat die Sünde, die in seinem Herzen war, nicht unter den Füßen gehalten. Er hat sie hochkommen lassen. Ein großes Problem. Und wenn wir dann hier diese Geschichte lesen, oder diese Geschichte, ja, es ist Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist Geschichte, die die Erde erlebt hat. Die Sintflut ist ein Ereignis, was nicht nur in der Bibel verankert ist, sondern auch in vielen Schriften anderer Religionen, die noch ein Gedächtnis haben in diese Zeit hinein. Also wenn manche Leute sagen, es gab keine Sintflut, doch, es gab die Sintflut. Gott hat die Erde gerichtet mit Wasser. Und der Grund dafür ist, als aber der Herr sah, also 1. Mose 6, Vers 5, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanke seines Herzens, also das des Menschen, nur böse alle Zeit. Da reute es den Menschen, den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott hat alles wunderbar gemacht. Gott hat Adam und Eva gesegnet im Paradies. Sie hatten es gut. Und dennoch haben sie gegen das eine Gebot, ihr sollt nicht essen von dem Baum, der mitten im Paradiese steht. Von dem Baum mit der Frucht, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das war kein Apfel, wie das manchmal so in Zeitschriften dargestellt wird. Das ist die Frucht, das ist eine geistliche Frucht, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dann haben sie davon genommen und Gott hat sie aus dem Paradies vertrieben. Und dennoch hat Gott Adam und Eva gesegnet mit Kinderreichtum, mit Nachkommen. Gott hat sogar dem Kain, nachdem er Abel getötet hat, ein Mahl gemacht, damit ihn niemand tötet, damit nicht noch jemand zu Gewalttat neigt. Und doch lesen wir, dass die Menschen gewalttätig wurden, hartherzig und böse. Und Gott hat die ganze Erde vernichtet. Gott hat die Menschheit die erste Menschheit damals vor der Sintflut vernichtet, mit Ausnahme von 8 Seelen, nämlich Noah und seine 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet und deren Frauen. Damit hat Gott eine neue Menschheit ins Leben gerufen. Wie zornig muss Gott gewesen sein? Und warum war Gott zornig? Weil das Herz des Menschen so böse war, gewalttätig, keine Liebe, keine Barmherzigkeit. Obwohl Gott die Menschheit so gesegnet hat, waren die Menschen hartherzig und brutal. Und da wurde Gott zornig. Es gereute ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wer mitgelesen hat und vielleicht weitergelesen hat, hat auch den Vers 8 gelesen. Und da heißt es: Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Noah ist ein ganz besonderer Mann. Also nicht, weil wir jetzt heute so im Nachhinein wissen, wer Noah war, sondern er war vor Gott gerecht erfunden. Das heißt nicht, dass er vollkommen war in all seinem Tun, in seinem Handeln. Noah glaubte Gott. Das war seins. Noahs Glauben, dass Gott ihn segnet, dass Gott der Allmächtige ist, dass Gott der ist, der auch Richter ist über Himmel und Erde. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und das ist etwas, wo der innere Konflikt in unserem Herzen ist, dass Gott die ganze Menschheit vernichtet hat, bis auf 8 Seelen. Das ist eigentlich brutal. Er ist ein Gott des Zorns. Das hat Gott gemacht. Aber auf der anderen Seite ist er ein barmherziger Gott. Noah aber fand Gnade vor Gott. Warum ist er? Ja?
Ich finde hier das ganz gut in dieser Übersetzung, da steht auch bei Vers 6 nochmal kurz.
Ja?
Und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Also das ist, merkt man, dass er ein Herzensvater Vater ist, der sich eigentlich an seinen Geschöpfen freuen wollte.
Ja, genau.
Das ist einfach, das trifft es nochmal, dass er dann also aus diesem auch Gefühle, Emotionen hat und dann zornig wurde. Und das halt bereute. Das finde ich halt diese Verknüpfung eigentlich in der Übersetzung noch ganz gut. Also weil manchmal geht das ein bisschen verloren.
Sehr schön. Danke sehr. Ja. Noah aber fand Gnade vor Gott, vor dem Herrn. Und das ist so wichtig. Gott erbarmt sich der Menschen, die über ihr böses Herz Buße tun. Gott erbarmt sich über die Menschen, die über ihr böses Herz Buße tun. Gott richtet uns nicht. Oder Gott richtet auch mich nicht, oder auch dich nicht, wenn wir mal zu einer Notlüge greifen. Sondern wenn Gott uns richtet, dann weil wir ein böses Herz haben. Weil das ganze Herz böse ist. Das sehen wir in diesem Text. Es geht nicht darum, dass jemand ein bisschen was falsch gemacht hat. Und dann ist Gott da mit der Keule und straft. Es geht darum, dass ich ein so böses Herz habe, also wenn ich da damals gelebt hätte, und dass Gott das überhaupt nicht ab kann. Gott ist so gnädig und so segnend und so gut zu uns, und wir haben nichts Besseres zu tun, als böse zu sein. Das ist der große Knackepunkt. Ja, wenn wir jetzt weiterlesen, in Römer 1, Vers 18, Wir sind zwar neulich durch den Römerbrief durchgegangen, aber diese Verse wurden vorgeschlagen als korrespondierende Verse zu dem Thema. Römer 1, Kapitel 1, Vers 18. Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Hier wird noch einmal erklärt von der Bibel her, warum Gottes Zorn vom Himmel überhaupt auf die Menschen kommt. Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, dann noch die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das ist schlimm. Ich möchte nicht in der Haut unserer Politiker stehen. Es gibt so einen, ich sage jetzt mal, weltlichen Witz. Der Papa fragt den Sohn, was willst du denn mal werden? Sohn sagt, überlegt. Ich gehe in die Korruption. Dann fragt der Vater, in die Politik oder in den Banken? Ein anderer, das ist jetzt ein Witz, ein weltlicher, aber da steckt eine Wahrheit drin. In diesen Bereichen, Politik und auch in Banken und auch in einer industriellen Großwirtschaft, ist viel Lüge. Wenn zum Beispiel bei VW ein Skandal aufgedeckt wird, dass die da mit den Abgasdingern geschummelt haben, dann heißt es, ja, das waren die Techniker. Und dann heißt es, dann waren es die Vorgesetzten. Und zum Schluss kommt raus, dass die obersten Bosse doch Bescheid wussten. Es kommt alles ans Tageslicht. Alles. Wenn jemand meint, er kann seine Sünde verstecken, es geht eine Zeit lang gut, aber nicht auf ewig. Ah, und ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die Lug und Trug erzählen. Das hat mal einer gesagt, kannst du gut lügen? Ja, kannst du Politiker werden.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Ja, das Problem ist wirklich, dass die Politiker sich hinter Aussagen verstecken, die der Wahrheit nicht entsprechen. Und hier sagt die Schrift ganz deutlich, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Sie halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Das ist der Schlüssel. Darum wird Gottes Zorn offenbar vom Himmel. Darum. Dann lesen wir weiter in Römer 2, Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Das ist nicht der Zorn Gottes, das ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Und weiter lesen wir, aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir selber den Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Hier in Römer 2, Vers 5 lesen wir das ganz klar und deutlich, dass wenn ich in meinem Herzen verstockt bleibe gegen Gott, dann häufe ich mir das auf, und wenn ich nicht Buße tue über meine Herzensbosheit, dann häufe ich mir selber den Zorn Gottes auf. So wie, als wenn er gesammelt wird, gesammelt wird, gesammelt. Das kennt man ja in den Familien, da gibt es auch manchmal Zorn. Der Zorn, der entsteht meistens nicht durch eine kleine harmlose Situation, sondern viele kleine harmlose Situationen. Da sammelt sich das und dann auf einmal platzt es wie eine Bombe. Bei euch nicht, ich weiß, aber ich kenne das. Oder doch? Doch, ne? Ja. Weil man vorher nicht Buße tut, weil man vorher nicht bereit ist, sich zu entschuldigen. Entschuldige bitte, ich habe falsch gehandelt. Ja. Und es ist nicht nur so, dass die Frauen, die sich den Männern nach der Bibel unterordnen sollen, dass die immer sich beim Mann entschuldigen. Wenn der Mann etwas falsch macht, dann hast du Mut gehabt, etwas falsch zu machen, dann hab auch den Mut und bekenne es. Und sag, vergib mir, liebe Frau, ich habe falsch gehandelt. Und dann hast du auch Frieden in der Ehe. Solange ich aber meine Sünde verstecke und zurückhalte, habe ich keinen Frieden. In der Ehe, in der Familie, auch am Arbeitsplatz. Habe ich mal vor Jahren meinen Kollegen aus Versehen angelogen. Ich wusste es nicht. Ich hab nämlich eine Information von einer EDV-Firma bekommen, das ist so und so. Habe ich meinem Kollegen gesagt, ist das wirklich so? Sag ich, ja, hat er mir gesagt. Dann habe ich später erfahren, dass die Information falsch war. Da bin ich sofort zu dem Kollegen hin, oder per Telefon, ich weiß nicht mehr, ich meine per Telefon sogar, weil der nicht da war, sondern der war unterwegs für die Firma. Und gesagt, entschuldige, ich habe dich aus Versehen angelogen. Und worum ging's? Sage ich, ja, der hat mir das und das gesagt, das war aber falsch. Ich habe jetzt rausgefunden, das ist so und so. Und ich hatte dann Frieden. Und der Kollege hatte auch Frieden mit mir. Warum? Weil er wusste, er kann sich darauf verlassen, dass ich mit ihm die Wahrheit rede. Ein Teil von unserem biblischen Verhalten als Gotteskinder ist, dass die Menschen nicht vermuten, sondern dass sie in unserem Verhalten sehen, das ist ein Mensch, der redet die Wahrheit. Wenn ich immer das Gefühl haben müsste, dass der Bruder oder die Schwester mich ständig irgendwie anmogelt, hätten wir ja gar keinen Frieden. Aber wenn ich weiß, der Bruder und die Schwester redet die Wahrheit, dann habe ich auch Frieden im Herzen. Und der Bruder und die Schwester auch. Ne? Aber nach deinem verstockten Herzen und unbußfertigen Herzen häufst du dir selber den Zorn auf den Tag des Zornes der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Dann geht es weiter. Welcher einem jeglichen vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit erstreben, denen aber ewiges Leben. Den Streitsüchtigen aber, welche der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Zorn und Grimm. Kurz und bündig, Zorn und Grimm. Ja. Dann geht es noch weiter. Trübsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann aber auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt. Und auch hier wieder zuerst dem Juden, dann dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ja. Also Gott ist zornig wegen meinem bösen Herzen. Meine Aufgabe ist es, über mein böses Herz Buße zu tun. Wenn wir in der Straßenmission arbeiten, dann sagen wir das den Menschen. Übergib dein Leben Jesus Christus, dass er der Herr und Leiter deines Lebens ist. Wir haben es in der Einleitung gehört. Hoffentlich ist Jesus Christus der Pilot in deinem Lebensflugzeug. Ja. Und wenn Jesus Christus das nicht ist, was haben wir dann? Dann müssen wir uns verantworten vor Gott für unsere bösen Taten und Werke. Und das sagen wir den Menschen auf der Straße. Warum? Weil wir haben Verantwortung vor Gott. Wir dürfen nicht, so wie es hier geschrieben steht, die Wahrheit verdrehen oder durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht die Wahrheit aufhalten durch Ungerechtigkeit. Weil wir müssen die Wahrheit sagen. Und wenn ich von jemandem gefragt werde, ist Homosexualität Sünde? Dann sage ich, ja, ist Sünde. Gottes Wort sagt Nein dazu. Ist Ehebruch Sünde? Ja, Ehebruch ist Sünde. Gottes Wort sagt Nein dazu. Siebte Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn wir nur um die Leute zu gewinnen, jetzt die Wahrheit verdrehen würden, wir sagen, ach naja, Homosexualität ist nicht so schlimm. Ach, Ehebruch ist nicht so schlimm. Lügen ist nicht so schlimm. Betrügen ist nicht so schlimm und so weiter. Dann würden wir die Wahrheit verdrehen durch Ungerechtigkeit. Und wir würden uns schuldig machen an den Seelen, die dann in die Verlorenheit gehen, weil wir ihnen nicht die Wahrheit gesagt haben. Wir müssen uns das mal bewusst machen, was hier wirklich los ist, was hier wirklich passiert. Hildesheim hat laut Homepage 106.000 noch paar gequetschte Einwohner. Noch paar gequetschte, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau. Ich sage immer 100.000, lässt sich einfach rechnen. Und wenn ich dann gucke, in wie vielen Gemeinden es wiedergeborene Gotteskinder gibt, sind wir höchstens in Hildesheim 1.000 wiedergeborene Gotteskinder. Und das bedeutet, dass 99.000 in die ewige Hölle gehen. Muss man sich mal vor Augen führen. Und wir Gotteskinder in den Gemeinden, ob es die FEG ist oder unsere Gemeinde oder die Baptistengemeinde, wie die Gemeinde heißt, spielt keine Rolle. Wir wissen, dass das die Wahrheit Gottes ist. Dass Gottes Zorn über die Ungerechtigkeit der Welt kurz davor ist, die Welt zu richten. Wir wissen das. Aber wir sagen es keinem. Könnte ja peinlich sein, wenn ich am Arbeitsplatz meinem Arbeitskollegen oder Kollegin sage, Jesus kommt wieder und du musst Rechenschaft über dein Leben ablegen. Ist peinlich, ne, sowas zu sagen. Und dann machen wir den Kompromiss. Damit wir lieb Kind sind mit allen Leuten, sagen wir gar nichts. Okay, kein Problem. Das ist aber noch nicht schlimm. Das ist noch nicht schlimm. Ich habe das erlebt in der Firma, wo ich von dem Arbeitskollegen gesprochen habe. Ich habe einen Chef gehabt, mit dem habe ich ständig Ärger gehabt. Der war immer anderer Meinung als ich und ich anderer Meinung als er. Am letzten Arbeitstag, bevor ich Urlaub hatte, redet der Geist Gottes Raimund, geh hin und sag ihm die Wahrheit. Habe ich nicht gemacht, ich bin nicht hingegangen. Weil ich ständig Zoff mit ihm hatte. Und dann hatte ich, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen Urlaub, ich meine 2. Und am ersten Arbeitstag, sofort, ohne Wenn und Aber, redet der Geist Gottes, geh hin, ich habe es dir gesagt. Und dann bin ich hingegangen, dann habe ich es ihm gesagt. Was will ich damit sagen? Es ist ein Unterschied, dieses Pauschale, ob wir dem Arbeitskollegen was sagen über Gott und über Gericht und Gnade. Oder wenn der Geist Gottes uns persönlich direkt drängt, jetzt hinzugehen. Das sind 2 verschiedene Sachen. Weil Gott sagt, wenn ich dir sage, du sollst hingehen zum Sünder und ihn warnen, wenn er nicht Buße tut, dann geht er verloren. Dann werde ich das Blut von deiner Hand fordern. Wenn ich nicht zu meinem Chef hingegangen wäre, hätte Gott das Blut meines Chefs von meiner Hand gefordert. Das gilt aber nicht für das andere Pauschale. Das gilt, wenn Gott speziell redet. Wenn du weißt, jetzt ist das der Fall. Eine andere Sache, die ich auch ähnlich erlebt habe, aber anders. Ich habe mich im Alter von 22 Jahren bekehrt. Mein Vater hat unsere Familie ernährt als einziger Arbeiter. Meine Mutter konnte so nicht arbeiten. Als Maurer, als ungelernter Maurer. Sechs Kinder ernährt. Wir waren drei Jungs und drei Mädchen. Und Klassenfahrt sind wir nie mitgefahren, weil das Geld nicht dafür da war. Wir sind sehr arm aufgewachsen. Und weil wir so arm aufgewachsen waren, habe ich auch etwas gemacht, was falsch ist. Ich habe nämlich im Kaufmannsladen Süßigkeiten geklaut. Unsere Eltern hatten nicht genug Geld, um uns Taschengeld zu geben. So habe ich geklaut. Das war falsch. Und als ich mich mit 22 bekehrt habe, ich weiß nicht, ein, zwei Monate danach oder drei, redet der Geist Gottes zu mir und sagt, geh zu dem hin, zu dem Kaufmann. Der hatte noch in einem Einkaufszentrum auf der Marienburger Höhe seinen Sparladen damals, Herr Ritter, heißt Isa. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm bekannt, ich habe sie als kleiner Junge beklaut. Ich gebe ihnen jetzt 50 D-Mark. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Das ist mehr, als ich geklaut habe bei Ihnen. Aber es tut mir leid. Und wenn ich nur einen Schokoriegel geklaut habe, bitte vergeben Sie mir. Musste ich hingehen und das bereinigen. Der hat mich mit so großen Augen angeguckt. Zuerst hat er gedacht, ich hätte gerade eben geklaut. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, als ich ein kleiner Junge war, musste ich ihm noch klar erklären. Und dann, als er verstanden hat, was ich ihm sagen wollte, nämlich, dass ich als kleiner Junge ihn beklaut habe, weil ich kein Taschengeld hatte, und als Erwachsener jetzt an Jesus Christus glaube, das habe ich ihm natürlich auch gesagt, mein Zeugnis von der Bekehrung, und dass ich mich jetzt deswegen bei ihm entschuldige, da hatte er Tränen in den Augen, ist weggegangen, warten Sie hier, wiedergekommen, und hat mir eine Flasche Portwein geschenkt, weil er so bewegt war in seinem Herzen. Wenn Gott zu deinem Herzen redet, bring diese Sache in Ordnung, dann tu es auch. Was du aber nicht tun sollst, weil die Bibel uns nicht dazu anleitet, psychologische Aufarbeitung der Vergangenheit. Die Bibel lehrt das nicht, nirgends. Ich bin mit diesem Thema auch schon mit einigen Brüdern hier in der Gemeinde angeeckt, aber in der Bibel steht das nicht. In der Bibel steht geschrieben, was steht denn geschrieben? Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu, das sagt Gott. So, und jetzt muss ich meine Vergangenheit aufarbeiten. Nein. Es sei denn, dass der Geist Gottes den Finger drauf legt und sagt, bring das in Ordnung. Aber sonst, weltliche Psychologie hilft nirgends weiter. Als ich mich bekehrt habe, hatten wir einen Hauskreis. Unser Hauskreisleiter wollte ein Buch mit uns gemeinsam lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Von Wolfram oder Wolfgang Magis oder so, wie heißt er? Wolfram Magis. Wolfram Magis ist ein Bruder, der ist Psychologe und Christ. Und er hat dann eine Vermischung vom Evangelium und Psychologie geschrieben. Er hat Leute eingeteilt in Charaktere, Sanguinika und Cholerika und Phlegmaten und was weiß ich nicht alles. Und das wollten wir lesen im Hauskreis. Da sage ich, ne, mach ich nicht mit. Entweder wir lesen die Bibel, da steht der Wille Gottes drin. Aber dieses Psychobuch lese ich nicht mit. Oh, kannst du nicht sagen? Sage ich doch, sage ich so. Dann hat der Bruder gesagt, ich überlege mir das bis nächste Woche und dann sage ich dir Bescheid, Raimund. Und dann hat er mir gesagt, nee, die wollen dieses Buch von Wolfram Magis statt der Bibel zu lesen im Hauskreis. Ich gesagt, nein, dann mache ich nicht mit. Und eine Woche später gab es den Hauskreis nicht mehr. Ich habe nichts gesagt zu niemandem. Ich habe mich weder bei den Ältesten beschwert darüber, noch zu sonst jemandem. Ich habe es erst viel später gesagt, als die Sache schon gelaufen war. Das Segen Gottes liegt auf dem Wort Gottes und nicht auf irgendwelcher Psychologie. Psychologie hilft nicht weiter, nicht ein Millimeter. Und darum haben wir unsere Verantwortung, dass wir Gottes Wort predigen. Wir Brüder, die wir hier vorne stehen und predigen, wir dürfen nichts Eigenes predigen. In dem Moment, wo ich was Eigenes predige, versündige ich mich an Gott, weil ich nicht seine Wahrheit predige. Und ich versündige mich an den Zuhörern, weil ich sie in die falsche Richtung bringe. Und darum ist es eine heilige Pflicht, dass die Brüder, die hier vorne stehen und predigen, dass wir Gottes Wort predigen. Keine Psychologie, auch kein Humanismus und auch keine anderen, was es da so alles gibt. An Gottes Wort alleine. Wir dürfen die Wahrheit nicht durch Ungerechtigkeit verdrehen. Das geht nicht. Gott wird diese Erde wieder richten. Zu Noah hat er einen Bund gemacht, mit Noah. Ich werde die Erde nicht noch einmal durch eine Wasserflutkatastrophe richten. Und als Zeichen dieses Bundes hat Gott den Regenbogen in den Himmel gesetzt. Gläubige Wissenschaftler haben herausgefunden, dass vor der Sintflut war die Atmosphäre mit einem großen, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es gab also eine riesen Wasserschicht im Himmel, also in unserer Atmosphäre. Also ne, nicht im Himmel, da oben, sondern in der Atmosphäre. Und aufgrund dieser Wasserschicht, weil die so war, gab es keinen Regenbogen. Erst nachdem zur Sintflut Gott die Fenster des Himmels geöffnet hat, also das Wasser, was in der Atmosphäre war, ist runtergeregnet zur Sintflut, erst dann waren die physikalischen Bedingungen für einen Regenbogen. Und Gott hat den Regenbogen in den Himmel gesetzt, also ins Firmament. Ja, deutsche Sprache, schwierige Sprache. Auf Englisch gibt es das Wort Sky und Heaven und auf Deutsch gibt es eigentlich nur Himmel oder Firmament. Doch, ja, ist auch nochmal so eine Unterscheidung. Ja. Aber Gott wird, im Petrusbrief schreibt der Petrus, die Elemente werden verbrennen mit Krachen. Das wird kommen. Dieses Gericht Gottes steht uns noch bevor auf der Erde. Und die Menschen steuern wild drauf rein. Wir werden von vielen Leuten belogen. Bitte?
So ein bisschen zieht sich das ja durch. Wem glauben wir, dem Vater der Wahrheit oder dem Vater der Lüge?
Genau.
Ja. Der Teufel hat die Menschen belogen.
Ja.
Wie wir darauf reagieren, das ist unsere. Wie gesagt, wir sind keine Marionetten, wir sind freigestellt.
Genau, ja.
Also, es ist ja auch, wie gesagt, auch ein Bundmann, ne? Mit der offensichtlichen Wahrheit. Offenkundigen Wahrheit, das ist. Das verdunkelt das verkehrte Tun. Ne?
Ja.
Und das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir uns damit füllen, was die Wahrheit ist, dann kriegen wir auch Erkenntnis, was ist.
Genau. Ja.
Aber das ist halt auch der Welt heutzutage, auch durch Medien etc. Es ist halt einfach eine Denkprägung, mit es wird durchmischt sich etc. Und wenn man, finde ich jetzt, für mich kurz irgendwie das Bedürfnis zu sagen, wenn man da fest ist, dann kann man sich auch mit dem auseinandersetzen, was in der Welt ist.
Ja, ja.
Man darf es nicht predigen. Also jetzt vielleicht, also jetzt vorbei.
Wir müssen mit offenen Augen, geistlichen Augen sehen und wahrnehmen, was in der Welt ist, weil sonst können wir es nicht einschätzen. Da hast du völlig recht.
Mir geht es jetzt nur kurz persönlich so. Bei vielen Sachen merke ich, die Denkstrukturen mit vielen beschäftigt man sich, man bewegt das.
Ja.
Wenn ich mich aber nicht an Gottes Wort verankere, dann auch dann gehen meine Gedanken, meine Gefühle schon manchmal in die Richtung, die nicht unbedingt immer in Gottes Willen ist. Das geht relativ schnell, weil
genau.
Wir in Schulen so geprägt sind.
Ja.
Und das zu erkennen, finde ich, das braucht seine Zeit. Das erkennt man nicht immer.
Genau. Also, Ja. Danke für den Beitrag. Wenn von euch jemand noch einen gedanklichen Beitrag hat, bitte sagt es. Simon hat gesagt, jeder habe etwas, wenn ihr etwas habt. Als Ergänzung gerne. Ich möchte jetzt aber enden mit dem Buch der Offenbarung, Kapitel 20, Abvers 11. wer dort lesen möchte. Buch der Offenbarung, Kapitel 20, Abvers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten und die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das haben wir im Römerbrief auch gerade gelesen, ne? Ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Ja, hier lesen wir dieses Endgericht Gottes. In den meisten Bibeln ist es überschrieben mit der jüngste Tag. Weil der jüngste Tag, wie ist denn das mit Kindern? Das jüngste Kind ist das, das als letztes gekommen ist. Also ist es das jüngste Kind. Und der jüngste Tag bedeutet, das ist der letzte Tag, wo das Endgericht Gottes kommt. Zwischendurch werden wir noch andere Gerichte sehen, die Zornschalen, die Posaunengerichte und Siegel. Das kann ich jetzt alles nicht im Detail ausführen, das schaffen wir nicht. Aber dieses Endgericht, das wird kommen. Und wir müssen die Menschen davor warnen. Und wenn wir samstags auf die Straße gehen und wenn wir nur ein paar Seelen gewinnen, die gerettet werden vor dem Gericht. Es geht auch nicht darum, dass unsere Gemeinde größer wird, dass wir hier Gemeindewerbung machen. Darum geht es nicht. Wenn sie in eine andere Gemeinde gehen, aber dass sie gerettet sind. Darum geht es. Und wir gehen da jetzt auch nicht hin aus Angst, weil wir wissen, dass Gott zornig ist, sondern die Liebe Gottes drängt uns. Das ist wichtig. Wenn wir nur aus Angst hingehen, wenn wir angstgesteuert sind, angstgesteuert bin ich dann, wenn ich der Lüge des Satans gehorche. Das ist angstgesteuert. Wir Gotteskinder sind aber nicht angstgesteuert. Wir sind durch die Liebe Gottes getrieben. Warum? Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und der zweite ergänzende Vers, der das noch genauer beleuchtet, ist: Die Liebe Gottes treibt die Angst völlig aus. Punkt. Das heißt, wir Gotteskinder haben keine Angst. Und wir handeln auch nicht aus Angst. Wenn ich aus Angst handle, dann nur, weil ich aus Versehen auf den Dunkelmann höre. Ich nicht wachsam war im Geist. Das ist aber nicht die Triebkraft. Die Triebkraft ist, dass wir durch die Liebe Gottes handeln. Und was noch? Gott schenkt das Wollen in unser Herzen und Gott schenkt das Vollbringen. Das ist auch ein Paar, was zusammengehört. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Ärmel hochkrempel und sage, wie kriege ich die 100.000 Leute aus Hildesheim, wie kriege ich die Information, dass sie in Gefahr sind, in dieses Endgericht zu kommen. Wie kriege ich die dahin? Weil es geht darum, wie leitet Gott mich, dass ich das tue? Wie führt Gott mich? Ja, und das ist das Schwierige zu lernen, wie führt Gott mich? Darum lesen wir die Bibel, um die Führung Gottes besser zu erkennen und zu verstehen. Und wenn du deine Bibel nicht liest, dann weißt du gar nicht, was Gott will. Im Alten Testament gibt es zwei Schlüsselsätze. Der eine sagt, Gottes Volk, da ist die Rede vom Volk Israel, geht verloren aus Mangel an Erkenntnis der Wahrheit. Und der andere Bibelvers, der dem damit korrespondiert, Gottes Volk wird gefangen geführt aus Mangel an Erkenntnis der Wahrheit. Und was war? Das Volk Gottes wurde nach Assyrien verschleppt. Also irgendwas stimmt ja wohl doch an der Bibel. Nicht nur irgendwas, ich glaube, es stimmt alles. Aber wenn wir diese Zusammenhänge im Geist erkennen und vergleichen, was passiert live in der Welt und so, Gottes Volk und auch heute, da fragt mich eine Schwester neulich, ja Raimund, bin ich denn nun errettet oder nicht, wenn ich gerade gesündigt habe? Was meint ihr? Ich frage mal in die Runde.
Kann kein Mensch sagen.
Bitte?
Kann kein Mensch sagen.
Ja, gibt es eine Bibelstelle, womit du das belegen kannst, dass das kein Mensch sagen kann?
Kein Mensch beurteilen, würde ich sagen.
Mhm. Es gibt ja zum Beispiel die Bibelstelle, wo es heißt, niemand, weder Hohes noch Niedriges noch Gewalten können uns aus der Hand Gottes herausreißen oder von der Liebe Gottes trennen, genau. Jetzt gibt es welche, die sagen, ja, einmal Gottes Kind, immer errettet. Dann kommen aber die, ja, bitte.
Wenn die Sünde drüben und kultivieren in unserem Leben und nicht mit der Wahrheit abgleichen und nicht wirklich Buße tun heißt ja umkehren, das heißt, das nicht mehr machen und uns auch dementsprechend hingeben und in der Bibel lesen, forschen, auch öffentlich Buße tun etc., also wirklich eine Umkehr davon, dass wir es nicht mehr machen wollen, dann hat die Sünde keine Kraft mehr, weil wir haben Jesus. Er hat den Tod auch für unsere Sünde getan. Wenn wir das aber weitermachen, das ist was anderes.
Noch hier, ja? 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 Noch jemand einen Gedanken oder eine Idee?
Wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht. Ich habe gerade einen. Ja. Johannes 1,9, glaube ich.
Ja. Ja. Noch eine Idee?
Johannes 3, Vers 3, wo Jesus von Nikodemus spricht, dass man aus dem Geist wiedergeboren werden muss, um ins Himmelreich zu kommen. Und ich meine, wenn man aus dem Geist wiedergeboren ist, dann verliert man den Geist, also diese Versiegelung nicht, wenn man eine Sünde begangen hat.
Genau. Das ist genau eine sehr gute Antwort. Wir müssen mal uns Folgendes gedanklich nochmal vor Augen führen. Jesus Christus stirbt am Kreuz von Golgatha, nimmt die Sünde auf sich, stirbt für meine Sünde, damit ich frei ausgehe. Und jetzt bin ich gerettet, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil Jesus am Kreuz etwas richtig gemacht hat. Und wenn ich jetzt etwas falsch mache, verliere ich dadurch meine Erlösung? Nee. Also grundsätzlich ist es so, wenn jemand errettet ist, ist er für immer errettet. Grundsätzlich, aber genau hinhören, grundsätzlich. Jetzt sagt aber der Hebräerbrief, dass wenn jemand, der die himmlischen Kräfte geschmeckt hat, sich von Gott abwendet, dass es kein zweites Mal Raum gibt zur Grundbuße. Weil Jesus kein zweites Mal gekreuzigt wird. Und wir müssen hier verstehen, es geht hier um die Grundbuße. Es geht nicht um die Buße über diese eine Sünde, sondern es geht um die Grundbuße, die zur Wiedergeburt führt. Normalerweise ist es so, wenn jemand wiedergeboren ist, bleibt er wiedergeboren. Das ist ein Grundsatz, an dem wir auch so festhalten dürfen. Was der Hebräerbrief schreibt, das ist die Ausnahme. Wenn jemand, der die himmlischen Kräfte geschmeckt hat, von Gott abfällt. Und da geht es nicht darum, dass jemand mal aus Versehen gesündigt hat. Da geht es auch nicht darum, dass jemand bewusst, gibt es dann noch diese Theologie, bewusst sündigen und nicht bewusst sündigen. Jede Sünde ist bewusst. manchmal sogar durch Unwachsamkeit. Wenn ich unwachsam bin, mit meinem Handy rumspiele beim Autofahren und bei Rot über die Ampel fahre, dann bin ich nicht bewusst rübergefahren. Aber ich bin rübergefahren, weil ich mit dem Handy rumgespielt habe. Das ist auch falsch. Und so ist es auch mit den Sünden. Ja? Wenn ich von einer, darum sagt die Schrift auch, wenn wir von einer Sünde übereilt werden, haben wir doch noch Raum zur Buße. Ja? Aber worum es mir geht, ist einfach, der Mensch ist tot in Sünde und Übertretung. Das ist der Rechtszustand, den wir haben vor Gott. Alle Menschen. Der Römerbrief sagt ganz klar, dass alle Menschen gesündigt haben. Da ist keiner, auch nicht einer, der gerecht wäre vor Gott. Und wir mangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Alle. So, und jetzt hören wir das Evangelium. Jemand, der auf dem Herzen hat, die verlorenen Seelen dem Herrn Jesus zuzuführen, sagt uns das. Ich bekehre mich, werde wiedergeboren und jetzt ist mein Rechtszustand vor Gott geändert. Ich bin jetzt kein Sünder mehr, über dem der Zorn Gottes wie so ein Damoklesschwert schwebt. Ich bin jetzt ein Gotteskind, ein Gesegneter von Gott. Und du auch. Und das lässt Gott nicht zu, dass das kaputt geht. Und darum heißt es, weder Hohes, noch Niederes, noch Gewalten können uns trennen von der Liebe Gottes oder von der Hand Gottes.
Also, ja. Ich muss gerade darüber nachdenken, dass mir durchaus schon häufiger Menschen begegnet sind, wo ich auch sagen würde, die haben Gott wirklich kennengelernt und ihr Leben Gott gegeben und interpretieren aber teilweise dieses, ich kann nicht mehr aus Gottes Hand gerissen werden, als ein Freifahrschein dafür zu sagen, oh, ich kann so viel Alkohol wie trinken. Also ich darf ruhig jede Woche einmal betrunken durch die Gegend laufen, das macht ja nichts. Ich bin ja gerettet so. Da würde ich schon sagen, jeden Mensch, den Jesus geheilt hat, hat hinterher gesagt, sündige hinfort nicht mehr. So, wenn ich das nicht ernst nehme, also da muss ich jetzt gerade so drüber nachdenken, wie ist es denn mit denen, die trotzdem bewusst sagen, also klar, ich sündige noch, aber es macht ja nichts.
Ja. Also, der Apostel Paulus schreibt auch an einer Stelle, dass wir die Gnade Gottes nicht größer machen sollen, indem wir sagen, wir können ruhig sündigen, weil Gott mir dann noch mehr vergibt, dann ist die Gnade Gottes noch größer in meinem Leben. Das geht nicht. Das soll so nicht sein. Ja, bitte?
Im 2. Korintherbuch steht auch, da schreibt der Apostel Paulus, er schreibt, wisst ihr nicht, dass Trunkenbolde und Götzendiener und Hurer und so weiter nicht teilhaben am Himmelreich Gottes, dass sie nicht da reinkommen? Es geht darum, dass man in Sünde verharrt. Also quasi,
Entschuldigung, haben Krampf im Fuß. Ich muss mal kurz aufstützen. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ich muss noch mal kurz durchdrücken.
Jedenfalls, wenn man Sünde verharrt, dann spuckt man so ein bisschen auf das Opfer, das man andere hat. Man arbeitet aber auch um. Und dann kommt der Satan ins Spiel. Und der lenkt dann immer mehr mit der Sünde ab, sodass man vergisst, was man eigentlich angenommen hat. Und das verleiht einen zu machen. Und das habe ich nicht in der 2. Zündung. Da steht es auch geschrieben, dass viele in der Endzeit im Glauben abfallen werden.
Was kann denn dazu führen, dass ich als Gotteskind Kompromisse mache im Glauben? Ganz einfach. Der Bruder, der hier vorne steht, der macht auch Kompromisse. Der Bruder, der hier vorne steht, macht Kompromisse im Glauben. Und weil ich Kompromisse mache im Glauben, predige ich entsprechend. Die Zuhörer sagen dann, ja, wenn Bruder Raimund so predigt, dann kann ich auch Kompromisse machen im Glauben. Und es gibt Gemeinden, wo so gepredigt wird. Weil die Leiter oder die Prediger oder die das Predigtamt haben, selber Kompromisse haben im Glauben, in ihrem Leben. Also müssen sie natürlich, wenn sie halbwegs ehrlich sein wollen, müssen sie auch Kompromisse predigen. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen, bitte sag.
Ein ganz toller hier damit geht, das zu sehen, ist Epheser 5. Steht Leben im Licht. Also neben Gott als Vorbild ist ja die Einleitung, Vers 5, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Und dann zählt er ja auf, ihr seid Gottes heiliges Volk. bei euch soll es keine Unzucht, Ausschweifung, Habgier geben.
Genau.
Auch auf die Gemeinden, gemeine oder dumme oder schlüpfliche Reden nicht. Nutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken.
Genau.
Und das wird halt alles gut aufgeführt. Wenn ihr gehört einst zur Finsternis, ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht.
Genau.
Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Rechtschaffenheit und treu sein. Und frag den Herrn. Oder frag immer, was dem Herrn gefällt. Manche Sachen erkennen wir auch erst Schritt für Schritt, weil die muss man hier sagen.
Richtig.
Werden wir manchmal sind die Richtung groß und das ist halt, ja. Genau.
Gut. Das eine, was du jetzt sagst, ist das schrittweise Erkennen und auch Wachsen im Glauben. Bei mir war es so, als ich mich bekehrt hatte, habe ich unter der Jugend, wollte ich einen Witz erzählen. So einen Witz, der so richtig weltlich ist und falsch. Und während ich ihn erzählen wollte, dann merke ich, wie der Geist Gottes mich bremst und sagt, mach das nicht. Das ist nicht richtig. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Simon, dir zur Antwort, weil du das vorhin gesagt hast, versuche ich eine Antwort. Es gibt ein Kennzeichen, was jedes Gotteskind hat, ob du viel weißt aus der Bibel oder wenig. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, also meinem Geist, dass ich ein Gotteskind bin. Und das ist das Zeugnis, was ich ab Beginn der Bekehrung habe. Ich weiß, ich bin gerettet, ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Ich weiß, ich bin dem Zorn Gottes entflohen durch die Bekehrung, durch das Opfer Jesu am Kreuz. Dieses Zeugnis kann auch mal abschwächen, nämlich wenn ich in Sünde lebe als Gotteskind. Weil dann fängt das Gewissen an zu arbeiten und sagt, Raimund, was du da gemacht hast, war falsch. Aber deswegen bin ich nicht verloren. Sondern Gottes Geist ist es, der mich zur Buße ruft, damit ich wieder ein klares Leben vor Gott führe. Das ist das, was Gott will. Ja. Oft ist es nur so, dass wir überhören, was Gott uns sagt. Weil Gott, der Geist Gottes ist sehr sanft, sehr, manche Brüder sagen immer, er ist ein Gentleman. Ja. Der Geist Gottes ist nicht so wie der Satan. Der Satan, der führt dich verführt dich zur Sünde und dann sagt er so, jetzt gehörst du mir. Und wir zittern und haben Angst. Geist Gottes macht das nicht so. Sondern Geist Gottes zeigt ja, guck mal, das ist falsch, Raimund, und was du da gemacht hast. Tu doch Buße darüber. Das ist das, was der Geist Gottes sagt. Und wir Gotteskinder, wir sollten das lernen, wenn wir es noch nicht gelernt haben, viele von uns haben da schon gelernt, dass wir ein Leben führen, das gereinigt und geheiligt ist, sodass unsere Herzen nicht böse sind. Das war ja der Anfang, was wir gelesen haben, dass die Herzen der Menschen böse waren. Es ging hier Gott nicht mehr um die einzelnen kleinen Sünden, sondern die Herzen waren böse. Und Gott will, dass wir ein gutes Herz haben, ein gereinigtes Herz. Zu Nikodemus, wer hat das vorhin erzählt? Du warst das, ne? Genau, danke. Zu Nikodemus sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Was antwortet er da? Wie soll ich denn wiedergeboren werden? Soll ich in den Schoß meiner Mutter zurück und nochmal geboren werden? Und dann sagt Jesus, du bist ein Lehrer in Israel und du weißt es nicht. Und es gibt einen Schlüsselvers, der uns aufzeigt, was der Nikodemus hätte wissen müssen. Nämlich im Alten Testament durch den Propheten Hesekiel redet Gott, ich will euch, also erstmal sagt Gott, ich will euch einen einigen Geist geben. Also, dass wir eins sind im Geist. Eins im Geist, indem wir uns absprechen menschlich, das ist nicht gemeint. Sondern Gott will uns einen einigen Geist geben, das ist ganz anders. Das ist ein Wirken Gottes. Und dann sagt Gott weiter, ich will euch eure steinernen Herzen aus eurer Brust herausnehmen und euch fleischerne Herzen in die Brust geben. Solche, die meine Gebote lieb haben. Und das ist die Wiedergeburt. Das ist eigentlich schon die Wiedergeburt. Da zeigt Gott durch den Propheten Ezekiel, was die Wiedergeburt ist. Das steinerne Herz, das böse Herz, was gegen Gott rebelliert, wird rausgenommen. Natürlich nicht dieses, nicht der Fleischmuskel, sondern ne, das geistliche Herz, ist klar. Ne? Und das fleischerne Herz, das Herz des wiedergeborenen Menschen, das gereinigt ist durch das Blut Jesu, das will Gott in unsere Brust reingeben. Und dass wir ein gereinigtes und geheiligtes Leben führen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Viele meinen, das bedeutet dasselbe. Gereinigt heißt gereinigt. Ne? Sauber gemacht. Geheiligt, heilig für den Herrn, bedeutet abgesondert sein für den Herrn. Das sind zwei verschiedene Dinge, die man nicht wie eins behandeln soll, sondern die gehören zwar zusammen. Heilig für den Herrn. Wir sind ein abgesondertes Volk für Gott. Ja, okay. Jetzt sind wir aber vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich habe erst gerade die Seite 3 von 11 Seiten. Ich denke, wir machen an der Stelle Schluss. Aber einen Schlussgedanken möchte ich doch nochmal sagen. Das Endgericht Gottes kommt. Und es wird zwischendurch noch die Siegelgerichte und die Posaunengerichte und alles das kommt auch noch auf die Erde zu. Ja. Wir müssen die Menschen warnen. Wir müssen ihnen von der Liebe Gottes sagen. Es ist kein frommer Vers, den wir den Leuten sagen, Jesus liebt dich. Sondern es ist die Wahrheit. Darum. Ich freue mich, wenn ihr alle mit auf die Straße kommt, aber darum geht es hier in der Predigt nicht. Es geht auch darum, dass du an deinem Arbeitsplatz den Menschen sagst, Jesus liebt dich. Dass du auch in deiner Verwandtschaft sagst, Jesus liebt dich. Oder in deiner Nachbarschaft, Jesus liebt dich. Und dass es nicht nur leere Worte sind, so, ich habe es gesagt, sondern es ist wirklich so. Gott ist Liebe. 3. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Ja, und dass wir das in unserem Herzen mitnehmen, dass wir verstehen, der Zorn Gottes ist da, aber auch die Barmherzigkeit Gottes ist da. Und erlaubt mir, dass ich zum Schluss ein kleines Stückchen aus dem Psalm noch vorlese, weil das ist mir sehr wichtig geworden. Psalm 103, Abvers 8. Bis 13, als Schlusswort. Und dann ist die Predigt durch, okay? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über die, so ihn fürchten. Und so fern der Morgen ist vom Abend, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, haben wir vorhin auch gehört, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Ja, die Versliste ist noch viel länger und es gibt noch viele Bibelstellen, die das Thema beleuchten. Das schafft man so gar nicht. Ich will jetzt aber auch keine zweite und dritte Predigt draus machen. Ich denke, wir haben genug gehört aus dem Wort Gottes. War ein gutes Stück Fleisch im Glauben, keine dünne Milch. Und ich hoffe, dass ihr das, wenn ihr in den Sonntag geht, auch nochmal darüber nachdenkt. Dass ihr die Bibelstellen nochmal nachlest. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch meine Bibelversliste geben, aber die geht noch über einige Bibelverse weiter hinaus. Nehmt Gottes Wort in eurem Herzen mit. Habt Gottes Wort lieb. Gott wird euch segnen. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.